Ich liebe es, Yavin, beim Kennenlernen von Menschen auf die harmlose Frage, was machst du eigentlich beruflich, rauskommt, ach, ich hatte ursprünglich mal was ganz anderes gemacht. Oder wenn jemand voller Begeisterung von einem persönlichen Aha-Erlebnis erzählt, das alles verändert hat. So fangen faszinierende Geschichten an, mit einer Gemeinsamkeit, Leidenschaft für das, was man tut. Die Frage lautet also, wofür brennst du? Und was oder wer war dein Funke? Ich bin Annika und ich spreche mit Menschen, die in ihrem Leben den Mut zu einer großen Veränderung hatten, zu einer Kehrtwende, beruflich oder privat. Menschen, die ihrer Leidenschaft nachgehen und darin ihren Sinn gefunden haben, was sie dazu veranlasst hat und was sie antreibt. Sinnflimmern und Funkenflug, der Podcast für Inspiration und Mut zur Veränderung. Worte sind wie Funken, mit der Macht, ein Feuer zu werden. Also, lasst euch anzünden, lasst euch inspirieren. Ich spreche heute mit, so fangen die Einleitungen meiner Podcast-Folgen eigentlich an. In der heutigen Folge wird es aber ein bisschen anders, denn ich spreche über mich. Ich möchte euch heute nämlich erzählen, wie ich dazu kam, diesen Podcast zu machen. Denn das Thema Kehrtwende im Leben, worüber ich mit meinen Interviewgästen spreche, ist auch mein eigenes. In fast 20 Jahren als Rechtsanwältin habe ich mich immer wieder gefragt, was mir fehlt, warum ich dieses Gefühl der Unzufriedenheit und Unstimmigkeit, Unvollständigkeit nicht loswerde, wohin ich eigentlich will und wie sehr ich mit mir gehadert habe, weil ich einfach kein Interesse an einem geradlinigen Karriereweg als Anwältin aufbringen konnte. Ich habe mich stattdessen kreativ in einem Davanda-Shop ausgetobt, war Hobbyimkerin, Ernährungsberaterin und hatte eine Phase, in der ich exzessiv Sport gemacht habe. Ich erzähle euch, was mein Funke für die Sprecherausbildung war und wie dieser Traum durch die Insolvenz der deutschen Pop fast wieder zerplatzt wäre. Wie ich dabei zwar viel Geld, aber nicht mein Ziel verloren habe. Ihr erfahrt, wie sich alles perfekt zusammengefügt hat, seit ich auf meine innere Stimme gehört habe. Wie ich dieses Gefühl aus Unzufriedenheit, Sinnsuche und Mehrwollen, mein Sinnflimmern getauft habe, das diesem Podcast und meiner Website den Namen gegeben hat. Ja, wie schön, dass ihr zuhört. Es ist ein bisschen komisch, ein Interview mit sich selbst zu führen und eigentlich führe ich ja jetzt ein Selbstgespräch. Ich frage meine Interviewpartner ja immer, was hat dich dazu gebracht, einen vollkommen anderen Weg einzuschlagen als der ursprüngliche berufliche Weg? Und das möchte ich heute auch über mich erzählen. Ich hatte oft das Gefühl, dass noch was anderes in mir steckt. Ein Funke brennt, ein Licht flackert, ein Sinnflimmern. Ich habe mit Ehrgeiz Jura studiert und dieses systematische Erarbeiten von Lösungswegen habe ich geliebt. Aber ich musste noch ein bisschen früher ansetzen, wenn es um meinen beruflichen Werdegang geht. Denn nach dem Abitur hätte ich gar nicht den Mut gehabt, Jura zu studieren. Oder überhaupt zu studieren. Ich hatte es mir schlichtweg nicht zugetraut. Ich war keine Einserschülerin, sondern nur im Mittelfeld. Je nachdem, wie interessant oder spannend ich ein Fach oder Thema fand, konnte ich mit sehr viel Eifer herangehen. Wenn nicht, dann nicht. Meine Grundschullehrerin meinte mal zu meinen Eltern, ich sei schlau, aber faul. Mittlerweile weiß ich, dass ich bei allem, was ich tue, Sinn sehen muss und stets neue Anreize brauche. Ich habe als Kind viel auf Bäumen gesessen und dort meinen Gedanken nachgehangen. Einen konkreten Berufswunsch hatte ich eigentlich nicht. Meine Eltern haben beide am Gericht gearbeitet und ich bin als Kind viel im Gericht ein- und ausgegangen, einfach weil ich nach der Schule oft zu meinen Eltern bin, um mit denen dann heimzufahren statt mit dem Bus. Ich mochte diese schönen Gebäude, das sind ja oft sehr herrschaftliche, alte, erhabene Gebäude und diese langen Flure und wenn diese schweren Holztüren mal offen waren und man in die Säle reinschauen konnte. Und natürlich kannte ich Gerichtssendungen aus dem Fernsehen. Es war so eine ganz besondere Welt und ich habe die Pinguine auf dem Flur immer bewundert. Das sind die, die die Roben anhaben, die Anwälte und Richter. Naja, also ich war natürlich angefixt mit dem Thema Gericht und relativ einfallslos vielleicht dann erstmal bei meiner Berufswahl. Ich habe also diese Ausbildung am Gericht gemacht, war verbeamtet, um dann recht schnell festzustellen, okay, nein, du willst doch noch weiter. Und dann habe ich mich auch getraut, Jura zu studieren und wusste auch, jetzt ziehe ich es durch. Ich hätte auf keinen Fall zurückgewollt, die Blöße hätte ich mir nicht gegeben. Im Jurastudium kam ich mir aber erstmal sehr verloren vor. Ich war so das Landei in Frankfurt. begonnen im Wintersemester zusammen mit 600 anderen Studenten. Und ich weiß noch genau, mein erster Tag, ich kam abgehetzt, weil ich erstmal RMV-Reisepläne verstehen musste. Wie komme ich überhaupt dahin? Und habe den Saal nicht gefunden. Und dann kam ich endlich an und mach die Tür auf und dann starren mich 600 Augenpaare an. Dann habe ich die Tür gleich wieder zugemacht und draußen erstmal tief durchgeatmet und gedacht, nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Na gut, ich bin doch reingegangen, habe mich irgendwo hier hingehuscht, in die Ecke gesetzt, an einem Platz irgendwo am Rand und konnte, glaube ich, die ersten paar Minuten überhaupt nicht zuhören, weil ich einfach so aufgeregt war. Und das Studium hat mich interessiert, aber auch herausgefordert, definitiv. Und das Schlimme am Jurastudium ist, man hat sehr schnell das Gefühl, je mehr man lernt, desto bewusster wird einem, was man alles noch nicht weiß. Der Berg, der vor einem liegt, scheint nicht wirklich kleiner zu werden. Aber dieses Sprachgespür, was man entwickelt und dieses Definitionen lernen, Dinge treffend auszudrücken, das hat mich total fasziniert. Also der Hang zu Sprache, ich habe als Kind viel gelesen, Sprache und Dinge ausdrücken und Dinge beschreiben, wenn jetzt auch Jurastudium alles andere als Romane und Geschichten sind. Aber es zeichnet doch auch die Wirklichkeit ab, die Realität, in der wir Menschen leben und die es zu regeln gilt. Und das hat mich fasziniert. Also der Umgang mit Sprache und dass man alles versucht, in Regeln zu gießen, das fand ich irgendwie gut. Diese Struktur hat mir gefallen. Ich erinnere mich an eine Interviewpartnerin, Alexandra Götze, die meinte, im Studium hätte sie so eine Ehrfurcht vor Wissen bekommen. Und das kann ich nachvollziehen. So ging es mir im Jurastudium auch. Also diese Ehrfurcht vor Wissen, vor altem Wissen, vor gewachsenem Wissen, auch was diese Universitäten dadurch ja auch widerspiegeln und diese Riesenbibliotheken, man auch sitzt wie so ein kleines Licht und dieser Geruch von alten Büchern und aber trotzdem läuft es mir bei der Erinnerung kalten Rücken runter. Also an das Jurastudium denke ich gar nicht so gerne zurück. Ich bin froh, dass ich mich durchgebissen habe, dass ich es gemacht habe, mir selbst dadurch was bewiesen habe und ich hatte schon ganz klar im Studium den Gedanken, ich will in eine Kanzlei. Also die Vorstellung, da zu sitzen und zu beraten und mit verschiedenen Menschen zu tun zu haben, die mit Problemen und Anliegen kommen, die es zu lösen gilt, der Gedanke hat mir gefallen. Ich habe schon früh gemerkt, dass es das für mich alleine aber nicht ist. Ich habe lange mit mir gehadert und am Anfang geht man mit so viel Euphorie auch in dieses frisch gestartete Berufsleben und trägt voller Stolz die Robe und ist natürlich unsicher, wenn man da vor Gericht geht und jetzt muss ich einen Antrag stellen und jetzt werde ich was gefragt und jetzt muss ich fragen und jetzt muss ich sicher auftreten. All diese Gedanken, die man dann hat, sich in seiner neuen, ja dann letztendlich sehr erwachsenen Rolle im Berufsleben einzufinden. Und das habe ich auch Stück für Stück gemacht. Das hat mir auch gefallen. Aber irgendwie blieb da immer ein Gefühl von, okay, wo geht's weiter? Was kommt als nächstes? Was noch? Ich hatte immer dieses Gefühl von, da kommt noch was. Da kommt noch mehr. Im Berufsleben ist mir immer wieder bewusst geworden, dass es neben dem klassischen Handwerkszeug der Juristerei und diesem systematischen Problemlösen und dem präventiven Probleme vorausschauen, auch noch was anderes für mich gibt. Mein Herz schlägt für die Kommunikation, das Zwischenmenschliche und für Begegnungen. Das hatte ich natürlich auch gerade durch meine beratende Funktion in der Kanzlei mit verschiedenen Mandanten und auch durch das Miteinander der Kollegen, die klassischen Flur- und Kaffeemaschinengespräche. Aber in mir flimmerte immer lauter oder sagen wir heller das Bedürfnis, dem mehr Raum zu geben, dieser Leidenschaft für Deep Talk, für Inspiration und sich gegenseitig begeistern zu vertiefen. Ich merke einfach, dass ich immer, wenn ich, sei es im Freundeskreis, bei neuen Bekanntschaften, auf Partys, immer wenn ich mit Menschen ins Gespräch kam und dann sehr, sehr gute, unverhofft plötzlich gute, tiefgehende Gespräche draus geworden sind, dass mich das immer sehr angeflimmert hat. Also so dieses leichte Gänsehaut und euphorisiert sein, dieses, oh ja, das ist gerade ein ganz tolles Gespräch und das hat mich einfach immer viel mehr fasziniert als mein Berufsleben. Ohne zu denken, dass das ja auch ein Beruf sein könnte. Ich hatte mal, jetzt muss ich abschweifen, ich weiß gar nicht, wer das war, der mal gesagt hat, die Lösung für deine eigentliche Begabung und Berufung ist so simpel, dass du nicht drauf kommst, weil es das ist, was du mit Selbstverständlichkeit, mit so großer Freude machst, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass du daraus irgendetwas Berufliches machen könntest, weil das dir zu einfach erscheint. Und vielleicht war es das im Endeffekt. Ja, ich rede gerne. Oh ja, ich rede gerne mit Menschen. Das ist doch kein Beruf. Aber ich merke, wie viel Erfüllung mir das gibt. Und jetzt fange ich an zu fragen, liebe Annika, wofür brennst du? Ich brenne dafür, Gespräche mit anderen Menschen zu führen. Ich brenne für Kommunikation. Ich brenne dafür, wenn Menschen mit Begeisterung erzählen, was sie machen, wofür sie morgens aufstehen, woran sie Freude haben und worin sie ihren Sinn gefunden haben. Weil das ist genau mein Thema. Das ist genau das, wonach ich immer gesucht habe. Da-da! Und jetzt habe ich's. Der erste Cut in meinem Berufsleben oder die erste Station oder die erste Möglichkeit, ja, die erste Möglichkeit, einfach mal was anderes zu probieren, war dann die Elternzeit. 2011 wurde mein Sohn geboren und da wusste ich, ich gehe erstmal in den Beruf nicht zurück. Ich will 2 Jahre zu Hause sein. Wow, 2 Jahre. 2 Jahre ohne Akten, ohne Mandantengespräche, ohne Gerichtstermine. Das klingt, wenn man eine Weile gearbeitet hat, erstmal verheißungsvoll. Und ich nehme jetzt alle anderen frisch gebackenen Mütter in Schutz, die sich von ihrem Umfeld immer wieder vorhalten lassen müssen. Ja, du hast so toll, du hast jeden Tag Freizeit, du hast nur Kaffee und Krabbeltreff-Dates. Nein, es ist leider nicht nur das. Es ist furchtbar anstrengend. Ja, ich hau's jetzt einfach mal raus. Ich fand's furchtbar anstrengend. Ich liebe meinen Sohn über alles und es war eine ganz besondere Zeit, aber ich hätte nicht gedacht, wie anstrengend das sein kann. Man ist 24/7 zuständig für alles. Und dieses Gefühl von Verantwortung hat mich wirklich erstmal erschlagen. Und man muss sich komplett neu sortieren. Man muss sich als Mensch irgendwie auch neu finden, als Frau vollkommen neu finden und definieren. Man kann einfach auch seinen Tag nicht mehr so strukturieren, wie man das gerne möchte. Da ist ein kleines Wesen, das vollkommen von einem abhängig ist und danach richtet sich dann erstmal der ganze Tagesrhythmus. Und ja, dann hat man sich vielleicht, wer weiß was, vorgenommen. Und ich fand es immer sehr bezeichnend für diese erste Zeit, dass man wie so 4, 5, 10 angefangene Baustellen am Tag hatte. Ich hatte angefangen, die Spülmaschine auszuräumen. Ich hatte angefangen, die Wäsche zu sortieren. Ich hatte angefangen, eine Einkaufsliste zu schreiben. Ganz ambitioniert habe ich vielleicht sogar angefangen, den einen oder anderen Schrank auszusortieren. Aber man ist mit nichts fertig. Am Ende ist man nur selber total fertig mit den Nerven. Und der Kleine vielleicht auch, weil er quäkt und schreit und Hunger hat. Oder es ist übrigens auch ein Vorurteil, dass Mütter immer wissen sollten, was ihrem Kind fehlt. Nein, ich wusste nicht immer, was ihm fehlt. Ist er müde? Hat er Hunger? Ist er zu satt? Drückt die Hose? Mag er das Shirt nicht? Ist es ihm zu hell, zu dunkel? Man weiß es nicht. Also im Zweifelsfall nimmt man das Kind dann einfach auf den Arm und drückt es und hätschelt es. Ich habe so eine Bauchtrage hatte ich, so ein Tuch. Ich habe ihn mit so einem Tuch an mich gewickelt. Dann hatte ich wieder die Hände frei und konnte ein bisschen was machen. Aber ja, es war eine sehr herausfordernde Zeit. Aber ich habe dann schnell gemerkt, ich kann die Zeit auch für mich nutzen. Ich kann mich mal sortieren, wie und ob ich überhaupt in meinen Anwaltsjob zurück will. Will ich vielleicht wagen, was ganz anderes zu machen? Mein Mann damals war der Meinung, er würde mich in allem voll unterstützen. Und dann hatte ich also den Freiraum, mir zu überlegen, was ich stattdessen möchte. Und das war Luxus, muss man wirklich sagen. So eine Situation ist Luxus. Und dann habe ich überlegt, ich möchte kreativ sein. Und ich weiß nicht, wer das noch kennt. Heute kennt jeder Etsy. Früher gab es Davanda und ich habe Davanda geliebt. Ich war erstmal Kundin bei Davanda. Das ist vielleicht auch typisch für frisch gebackene Mütter, dass man da ganz viele tolle Geschenke, individuelle Sachen bestellt, überwiegend genähte Sachen. Und ich liebe Stoff in allen Mustern und Farben. Ich kann aber nicht nähen, aber ich liebe Stoff. Also habe ich angefangen, wenn ich Stoff gekauft habe, weil er mir gefallen hat, habe ich gebastelt. Und dann bin ich dazu übergegangen, schönes, buntes Scrapbook-Papier. Gab es damals gar nicht so sehr bei uns. Ich habe die über ganz tolle Nami Preuß und wie die alle hießen, habe ich die bestellt. Und habe Monogrammbildchen gebastelt oder Bilder zur Taufe, zur Geburt. Mal das etwas andere Geschenk statt Strampler und individuelle Schnullerkette. Ich fand es so schön, einfach was zu machen, dass man dann hinterher verpackt. Und ich fand das so liebevoll. Also Davanda fand ich irgendwie so was ganz Besonderes, weil mittlerweile, wie gesagt, das kennt man auch von Etsy, aber es war so das erste Mal, dass mir begegnet ist, dass man eben nicht in einem Laden irgendwo was kauft, sondern was bestellt und mit individuell beschrifteten Danksagungskärtchen und extra Aufklebern und in Papier eingeschlagen und personalisiert. Das fand ich großartig und sowas wollte ich unbedingt auch. Und einfach ein Produkt schaffen, das jemand kauft. Und dann habe ich auch oft Bilder geschickt bekommen, wo meine gebastelten Bildchen dann in Kinderzimmern und auf Wickelkommoden liegen. Das fand ich wundervoll. Also, dass ich so viele einzelne Stückchen in die Welt rausgegeben habe und damit jemandem Freude machen konnte, das hat mir unheimlich gut gefallen. Mein Fitzelfatzter Wandershop habe ich ziemlich lange gemacht. Auch als ich nach den 2 Jahren Elternzeit wieder ins Berufsleben eingestiegen bin, habe ich das noch nebenher weitergemacht. Das war wirklich schön. Aber ich habe dann irgendwann meine Stunden aufgestockt und mir wurde das zu viel mit dem ganzen Basteln. Und dann ist der Wander quasi ausgelaufen. Zu Etsy wollte ich nicht. Und dann dachte ich, ein guter Schlusspunkt. Also ich war kreativ. Ich habe gebastelt und konnte mich da nochmal anders ausprobieren. Aber als richtiges Alternativprogramm zu meinem Berufsleben, das war es ja auch nicht. Das war ein schönes Hobby und die Zeit war schnell vorbei. Und dann, hatte mich das Kanzleileben wieder. Ja, und dann war mein Sinnflimmern ja noch nicht vorbei. Das heißt, ich hatte ja nach wie vor das Gefühl, selbst wenn ich jetzt im Job zurück war und dann auch nur in Teilzeit und ich wusste, ich habe noch Zeit und Spielraum, mir noch was anderes zu überlegen, mich noch anderweitig auszuprobieren. Frei nach dem Motto, bleib neugierig, such dir neue Puzzleteile von dir selbst. So sehe ich das ja auch gerne. Wenn du die Idee hast, was du gerne machen möchtest, probier es einfach aus. Und so kam ich zum Hobby-Imkern, weil ich wahnsinnig gerne Honig esse und ich liebe Bienchen. Das muss man wirklich sagen. Ich hatte Bienchen tatsächlich sogar mal als Spitznamen, weil ich die kleinen Krabbeltierchen auch vollkommen angstfrei irgendwo vom Boden auflese und wieder auf sichere Wege oder Blumen setze, damit keiner drauf tritt. Ich liebe Bienchen, ich mag dieses Summen und ich esse gerne Honig. Und so kam ich ins Gespräch mit einem Imker bei uns vor Ort, der meinte, er nimmt mich mal mit zu den Bienen. Und ich war so begeistert von dieser Emsigkeit und dieser Geruch und dieses Gesumme. Ich war sofort angefixt. Und dann hatte ich eigene Bienen, Stück für Stück. Erstmal so ein bisschen und dann immer mehr. Und dann wurde das dann auch leider wieder zu viel, um das nebenbei zu betreiben. Aber ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Und ich erinnere mich noch dran, ich hatte damals eine Hängematte ganz in der Nähe meiner Bienenstöcke stehen. Und ja, liebe Imker, natürlich nicht vor dem Flugloch, weil das mögen die nicht, sondern dahinter. Und dieses Gesumme, ich weiß, wenn ich in dieser Hängematte lag und dieses Gesumme gehört habe, ich bin sofort eingeschlafen. Also vielleicht ist das eine Idee für eine App, Bienensummen, na, zum Einschlafen. Also wäre so mein Tipp. Ich finde es großartig. Ich konnte dabei immer gut einschlafen. Ja, und nicht nur Honig war mein Thema, sondern generell Essen. Ich esse wahnsinnig gerne. Jeder, der mich kennt, weiß, ich esse gerne. Aber ich esse größtenteils, muss man sagen, diszipliniert. Ich bin sehr ernährungsbewusst, ich bin sehr körperbewusst. Ich achte sehr auf meine Gesundheit, weil mir das einfach wichtig ist. Und so war es dann auch kein großer Sprung der Überlegung, ich würde gerne Ernährungsberatung machen. Ich dachte, vielleicht ist es das. Ich rede gerne über Essen, ich beschäftige mich mit Essen. Wenn ich irgendwas google oder auf Pinterest stöbere, dann ist es Essen. Pinterest kennt ja jeder und man kriegt ja irgendwann nur noch das angezeigt, wonach man regelmäßig sucht. Ich gebe zu, bei mir sind es Rezepte, Katzenvideos und Sprüche. Ja, so, das bin ich. Also das ist das, was Pinterest aus mir gemacht hat. Rezepte, Katzenvideos und Sprüche. Ja, und dann habe ich Ernährungsberatung angefangen über ein Fernstudium und habe dann aber auch da wieder gemerkt, nein, das ist es doch nicht. Ich musste, ja, ich weiß, ich habe Jura studiert, aber ich musste auf einmal so viel biochemische Prozesse der Verdauung auswendig lernen, dachte ich, nee, das will ich nicht. Ich will den Leuten doch dann einfach nur sagen, wie gesund Kichererbsen sind und dass man überwiegend Gemüse essen sollte und hört bitte auf, so viel Zucker zu essen. Und ja, auch in Obst ist sehr viel Zucker. Und naja, also das war auch nicht der Coup, den ich landen konnte für einen beruflichen Wechsel. Aber auch dabei habe ich viel gelernt. Und das ist vielleicht so eines meiner Learnings, die ich nach draußen geben möchte, wie ich es auch schon angedeutet habe. Probier aus, was du im Kopf hast. Denkst dir nicht vorher kaputt oder denk, ach, das wird eh nichts. Wenn du die Möglichkeit hast, in einen Bereich reinzuschnuppern, der dich interessiert, dann mach das. Vielleicht schmeißt du es nach einem halben Jahr hin, weil es ganz anders ist, als du es dir vorgestellt hast. Vielleicht machst du es mehrere Jahre, du sattelst komplett drauf um und das ist voll dein Ding. Oder du machst es nebenbei und schmeißt es irgendwann hin. Aber wie ich immer so schön sage, wenn dieses innere Flimmern, dieses Sinnflimmern da ist, dann drück's nicht runter, geh dem nach. Es hört nicht auf. Es hört erst auf, wenn du es ausprobiert hast. Und wenn du dann beschließt, damit aufzuhören, ist es doch okay. Und bei diesem ganzen ernährungsbewussten Denken und Körperbewusstsein ist natürlich auch Sport ein Riesenfaktor. Jetzt muss ich vielleicht ausholen und sagen, ich war ein sehr dickes Kind. Das glaubt man mir vielleicht nicht, wenn man mich heute sieht, aber ich war ein, meine Mutter würde sagen, du warst kein sehr dickes Kind, du warst kräftiger. Ja, gut, ich war kräftiger. Ich war ein sehr dickes Kind, möchte ich sagen. Und ich habe immer gut zu essen bekommen bei meiner Oma, die nämlich direkt gegenüber wohnte. Und abends habe ich dann nochmal zu Hause gegessen, wenn es Familienessen gab. Und bei jeder Gelegenheit habe ich eigentlich gegessen. Ich habe schon als Kind wahnsinnig gerne gegessen. Und das Körper- und Ernährungsbewusstsein, das war noch nicht da. Und jetzt war es auch so, dass ich als Kind nicht klassisch irgendeiner Sportart nachgegangen bin. Ich weiß auch nicht, das ist vollkommen in mir vorbeigezogen. Ich habe das einfach nicht gemacht. Ich habe dann mit, ich glaube, da war ich schon kurz vorm Abitur, so 2 Jahre vorm Abitur, habe ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet und das war's. Da war ich total angefixt. Kraft ist total mein Thema. Also ja, ich liebe Kraftsport. Ich gehe sehr gerne ins Fitnessstudio und Muskeln sind Freunde. Ja, Muskeln sind Freunde. Man kann seinen Körper mit Muskeln formen, man fühlt sich gestärkt, man kann aufrecht durchs Leben gehen. Also Muskeln machen ja nicht nur, dass man besser aussieht, sondern man fühlt sich auch besser. Ich sage das jedem, der das mal ausprobieren möchte, welchen Effekt das hat. Man läuft ganz anders. Der Körper fühlt sich ja auch komplett anders an. Und ja, das gefällt mir gut. Und ich hatte immer Phasen der Gewichtsschwankungen. Ich musste da erstmal so meinen Weg finden. Und das habe ich geschafft mit einer Morgenroutine. Ich mache morgens Yoga. Und allein dieses Yoga gibt mir das nötige Körpergefühl, das ich brauche, um das einfach auch nicht schleifen zu lassen. Und wenn ich dann noch regelmäßig ins Fitnessstudio komme und tatsächlich, und das muss man ja auch mal sagen, gehe ich manchmal 3-4 Wochen nicht. Und in der Zeit, in der ich meinen Podcast vorbereitet habe, um ihn zu starten, war ich bestimmt 6 Wochen nicht im Fitnessstudio. Ich glaube, jeder muss da so sein Ding finden und das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass man was findet, was in seinen eigenen Alltag und für das eigene Wohlbefinden passend ist. Und das habe ich für mich gefunden. Gott sei Dank. Ich hatte mal ein großartiges Personal Training bei Rebecca Bartel, eine wundervolle und inspirierende Frau, die mal Weltmeisterin im Bodybuilding war. Und die hat mir auch erklärt, wie tough man da rangehen muss und wie diszipliniert und dass sich's aber lohnt. Und was mir immer gut gefallen hat in diesen Phasen, in denen ich dann auch diszipliniert trainiert habe und diszipliniert gegessen habe, weil ich einfach wissen wollte, was kann ich erreichen? Jetzt könnte man überlegen, okay, wann war das, liebe Annika? Das war so mit Ende 30, Anfang 40. Die klassische Midlife-Crisis stand also vor der Tür und ja, ich hatte natürlich Schwangerschaftspfunde vorher, dann hatte ich wieder radikal abgenommen, dann hatte ich aus lauter Hilfe, Muttersein ist doch ganz schön anstrengend, manchmal, ich brauche abends Schokolade gründen, wieder zugenommen. Also ich hatte so meinen Weg noch nicht gefunden und es war noch nicht richtig ausgependelt. Und dann kam ich in diese Phase um die 40, in der ich dachte, ich war früher so sportlich, ich will einfach mal wissen, geht es noch? Oder ist da wirklich diese biologische Grenze zu sagen, nee, also in dem Alter kannst du wirklich nicht mehr richtig sportlich aussehen. Das möchte ich auch gerne als Botschaft rausgeben. Alter ist keine Grenze. Also habe ich mich dieser Disziplin hingegeben und mir hat das einfach gefallen. Also vielleicht nochmal den Schlenker zurück zu meinem Jurastudium, dieses Struktur, Ordnung, Regeln. Das habe ich auch da in dieser Art Sport zu machen gefunden. Auch das hat mir gefallen. Und das weitere Thema, was mich immer fasziniert und begleitet hat, ist, ja, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung, Dazulernen. Und jetzt muss man sagen, ich bin ja Jahrgang 75. Das heißt, man hat sich ja früher tatsächlich physisch aus Büchern und Bibliotheken Wissen angeeignet. Ich weiß, dass ich als Schülerin auch manchmal gerne in Buchhandlungen gefahren bin, nur um mir irgendwelche Bücher zu schnappen und die so heimlich, so schnell ich irgendwie konnte, zu überfliegen und zu lesen. Manchmal, wenn ich Zeit zu überbrücken hatte, bis der nächste Bus oder die Straßenbahn kam. dieses Medium Internet, das gab es damals noch nicht. Oh Gott, bin ich alt. Ja, wir hatten auch noch Telefonzellen. Ich schweife ab. Ich musste meinem Sohn letzt erklären, was eine Telefonzelle und eine Telefonkarte ist. Und dass man früher Kleingeld zum Telefonieren brauchte und dass diese Telefonkarten dann schon die totale Errungenschaft war. Ja, gut. Mittlerweile ist das alles sehr, sehr viel einfacher und wahnsinnig einfach zugänglich, an Wissen ranzukommen. Und dann ist man ja auch erstmal erschlagen, weil man mit einem Klick sich natürlich alles aneignen und zusammensuchen kann. Und was für mich dann so ein Meilenstein war, und jetzt schlage ich den Bogen, wie sich mein Funke zur Sprecherausbildung ergeben hat. Blinkist. Ich bin so ein Blinkist-Fan. Das war für mich eine Offenbarung. Ich habe das als Probe irgendwie oder Probeabo oder als Test oder als Gratisversion. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Mir wurde das wahrscheinlich vorgeschlagen, wie das immer so ist. Und dann dachte ich, probiere ich mal aus. Der Gedanke ist ja, dass sämtliche Bücher oder sehr, sehr viele verfügbare Bücher, Sachbücher innerhalb von 10, 15, also durchschnittlich, glaube ich, sind es wirklich 15 Minuten, aufbereitet gelesen werden. Man kann auch den Text lesen. Aber man bekommt es eben auch in der sogenannten Hörversion. Ne? Ist ja kein Hörbuch, aber als gesprochenen Text. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich vorher mit Hörbüchern zu tun hatte, erschien mir das oft noch nicht so rund. Also ich bin sehr anfällig dafür gewesen, wenn mir Stimmen nicht gefallen haben, dass ich es dann nicht zu Ende gehört habe. Oder dass mir die Geschwindigkeit des Sprechens oder... Ich habe früh gemerkt, okay, ich bin so eine Leseratte früher gewesen und dieses neue Medium Hörbuch hatte ich mich wirklich erstmal schwer getan. Ganz anders dann bei Blinkist. Das war so eine Offenbarung, weil mir haben die Sprecher, ruckzuck hatte ich dort Lieblingssprecher, ich mache gleich ein bisschen Name-Dropping. Ich war so begeistert davon. Ich habe das wirklich wegkonsumiert und von der Gratis-Version bin ich dann auch ganz schnell zur Bezahlversion übergegangen, weil ich es unglaublich fand, mir zu so vielen Themen innerhalb von 15 Minuten zusammengefasst, was wundervoll gesprochen anhören kann. Also ich habe Blinkist geliebt und am Anfang, jetzt muss man sagen, gibt's jetzt ja leider auch sehr, sehr viel KI-gesprochene Texte. Das finde ich nicht besonders gut. Das alleine wäre eine eigene Sendung. Wir müssen natürlich überlegen, in welchem Bereich sich KI für Sprechertätigkeiten lohnt. Ich finde, bei Blinkist hat das leider dem Ganzen sehr großen Abbruch getan und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich einfach so angefixt war, als ich das gehört hatte. Ich habe jeden Tag Blinkist gehört, ob beim Autofahren, beim Haushalt machen, beim Kochen. Also ich habe das richtig wegkonsumiert und hatte sofort dann auch gemerkt, es gibt besondere Sprecher, die ich einfach immer wieder hören möchte und mich immer wieder freue, wenn Texte von denen gesprochen sind. Ganz vorne natürlich Nadine Saddam und Michelle Winter und Arvid Schalle, Heiner Lenz. Das waren so meine Lieblingssprecher. Und da fing es an, in mir zu flimmern beim Thema Sprechen. Dachte, oh ja, wenn man so sprechen kann. Und auch die Betonungen waren genau richtig und der Redefluss war genau richtig und die Aussprache war klar und deutlich, aber nicht übertrieben akzentuiert. Also ich habe da was gehört, das ist mir so vorher nicht wirklich bei Hörbüchern begegnet. Und dann war ich angefixt zu dem Thema Sprecher und hatte mich daran erinnert, dass ich als Studentin schon mal den Gedanken hatte, oh, synchron sprechen, ich würde so gerne mal so ein Disney-Tierchen sprechen. Ich bin so ein bisschen verrückt, was Stimme verstellen angeht. Ich habe natürlich auch, als mein Sohn klein war, Kinderbücher immer mit verstellten Stimmen vorgelesen. Und ich hatte so den Traum, mal eine Disney-Figur zu sprechen. Irgend so ein verrücktes kleines Kerlchen. Und ich weiß nicht, ich wollte unbedingt immer synchron sprechen. Und habe damals gesagt bekommen, naja, da musst du in Köln oder in Berlin wohnen. Na, so hier im Rhein-Main-Gebiet ist das jetzt eher nicht so üblich. Gut, das ist sehr, sehr lange her. Und mittlerweile gibt's ja eben auch die Möglichkeit von Home-Studios und dass man das Ganze alles digital durch die Gegend schickt. Da hat sich im Laufe der Zeit ja auch viel gewandelt. Aber dieser Gedanke kam durch Blinkist bei mir wieder hoch. Dieses, ich will auch sprechen und ich kann man denn so eine Sprecherausbildung machen? Wo buche ich das denn? Und dann ist mir ein Kontakt eingefallen aus meiner Schulzeit und von dem ich weiß, dass er Autor ist und auch Hörspiele macht. Und den habe ich einfach gefragt, wenn man Sprecher bucht, was haben die denn für eine Ausbildung? Auf was muss man denn da achten? Und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt, weil es gibt Akademien, die sowas anbieten, und bin bei der Deutschen Pop gelandet, die eigentlich eine renommierte Akademie für kreative und Medienberufe war, und habe mich da angemeldet 2023 und bin mit voller Begeisterung in die Sprecherausbildung gestartet und hatte ein unglaublich gutes Gefühl von, das ist mein Weg, um dann relativ schnell den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen, denn wir haben dann die Mitteilung bekommen, die Deutsche Pop ist pleite und alles, was wir im Voraus an Geld bezahlt haben, ist weg. Jetzt war ich einer derjenigen in unserer Sprecherklasse, die im Voraus bezahlt hatte, um eben zu sparen und nicht monatlich. Es wäre über 3 Semester gegangen und man hätte das monatlich zahlen können, aber ich habe alle 3 Semester auf einmal bezahlt. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich ein satter 4-stelliger Betrag ist, und der war weg. Und das war nicht nur ärgerlich, weil das Geld weg war, sondern weil ich diese Ausbildung doch unbedingt wollte. Ich hatte doch endlich das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein und dass da was zu mir geflogen ist, was zu mir passt und zu mir gehören will. Und jetzt bin ich so gegen die Wand geflogen. Aber wie es der Zufall will, oder man kann ja auch sagen, Zufälle gibt es nicht, hat sich ergeben, dass ich meine Sprecherausbildung einfach woanders fortsetze. Mit 2 weiteren Mädels aus meiner Sprecherklasse bei der Deutschen Pop sind wir dann in Offenbach beim Logo-Institut bei der wundervollen Julia Schmitz gelandet. Und das war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten in dieser unsäglichen Situation. Und ja, natürlich musste ich auch noch mal Geld in die Hand nehmen, aber das hat sich mehr als gelohnt, weil ich habe auf so hohem professionellen Niveau meine Sprecherausbildung bei Julia fertig machen können und hatte danach noch weiteren Schauspielunterricht und Sprachcoaching bei dem wundervollen Reinhard Zimmermann. Und das war einfach eine tolle Zeit. Das hat so viel Spaß gemacht, und vorm Mikrofon zu stehen. Und oh, das muss ich noch erzählen. Ich weiß, bei der Deutschen Pop, bevor ich mich angemeldet hatte, gab es einen Tag der offenen Tür. Und da bin ich hingefahren, da waren ganz, ganz viele und alle waren ganz aufgeregt und neugierig. Und dann haben wir da so ein bisschen was erzählt bekommen, was so abläuft bei der Ausbildung. Und ich wollte es unbedingt, hab den Fuß da reingesetzt und wusste schon, ich will das. Sie hatten mich bei Hallo. So. Und dann durften wir in die Sprecherkabine. Interessanterweise haben sich das gar nicht alle getraut. Ich dachte, hallo, wir sind hier zum Tag der offenen Tür, wir können das ausprobieren. Und manche wollten nicht. Nein, ich wollte sowas von. Und bin in diese Sprecherkabine, habe mir die Kopfhörer aufgesetzt, stand vorm Mikro, habe diese Texte gelesen. Das war irgendwie so klassische Werbetexte, so fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und sowas alles. Und ich wollte da gar nicht mehr raus. Ich hatte so einen Spaß daran. Und ja, das war so ein Moment, diese Kopfhörer auf und ins Mikrofon sprechen, und ich dachte, holla die Waldfee, das geht mir durch und durch, das ist es. Ja, und so kam ich zu meiner Sprecherausbildung und bin seitdem so sehr der Meinung, dass das genau der richtige Weg für mich war. Auch mit diesem Umweg, dass die Deutsche Pop pleite gegangen ist, ich Geld verloren habe, und das ist was ich letzt auch wieder in einem der Learnings aus meinen Interviews zusammengefasst habe, was ich ja gerne tue. Ja, wenn man scheitert oder vermeintlich scheitert oder in einer Sackgasse landet, kann das auch dazu dienen, sich zu fragen, wie sehr will ich das wirklich? Und in dem Fall war es so, ich will das unbedingt. Und egal, wie ich jetzt nochmal mehr Geld zusammenkratze, um das zu machen, ich will's unbedingt. Und im Endeffekt ging der Weg über den Podcast auch genau aus dieser Geschichte heraus. Über das Logo-Institut habe ich einen Workshop gebucht. Es ging um Positionierung und Marketing als Sprecher, und ich war zwar noch nicht fertig zu dem damaligen Zeitpunkt, aber ich hatte an dem Wochenende Zeit und ich hatte Lust drauf, und das war so ein weiterer Meilenstein für diese ganze Entwicklung, denn in diesem Coaching habe ich Marcel Döbert und Christoph Vogel kennengelernt. Und das war so ein wundervoller Workshop. Wir erinnern uns alle so gerne daran. Wir waren, ich glaube, nicht mal ganz 10 Leute, vielleicht waren wir 8. Und wir hatten so Gruppen-Brainstorming. Jeder Einzelne hat so seine Story erzählt. Und wir haben so überlegt, wofür steht der jeweilige mit seiner Stimme? Na, wer ist für was geeignet? Bei was kann man sich die einzelne Person vorstellen? Mit welcher Positionierung würde die Person rausgehen? Ne? Wofür stehst du? Und ich weiß, wir hatten uns an so einen Flipchart gestellt und wurden mit Fragen bombardiert und sollten ganz schnell antworten, ohne nachzudenken. Wahrscheinlich ein typisches Mittel aus dem Coaching. Und ich weiß noch, wie ich da stand, total verunsichert und so, habe mich ja noch nicht ganz fertig gefühlt, so als ich will eigentlich Sprecherin sein, aber ich bin ja noch gar nicht so weit. Und dann stand ich da und habe irgendwann nur noch geredet und meine Begeisterung kam raus und warum mache ich das eigentlich? Und ich weiß noch, wie ich den Satz rausgehauen habe, Worte sind wie Funken, mit der Macht ein Feuer zu werden. Und alle, ein Raunen ging durch den Raum und ich dachte, was habe ich da denn gesagt? Und ja, der Slogan gefällt mir gut, ich habe den auch auf meine Website geschrieben, Worte sind wie Funken, mit der Macht ein Feuer zu werden. Und plötzlich war klar, warum will ich Sprecherin sein? Ich will sprechen. Ha. Ich möchte mit Menschen sprechen, ich möchte begeistern, ich möchte anzünden, ich möchte inspirieren, ich möchte Worte wie Funken daraus bringen. Und irgendeinen da draußen wird es vielleicht anfixen, was zu ändern, begeistert zu sein für was auch immer. Und ja, ich kriege ja selber jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Und dann ist auch ganz schnell die Idee geboren worden, mach doch einen Podcast. Wenn du mit Leuten sprechen willst, musst du einen Podcast machen. Ich so, ja, wie geht denn ein Podcast? Also ja, ich habe zu Hause mein Zeug, ich kann was aufnehmen, aber wie lade ich das denn bei Spotify hoch? Naja, also die Idee war aber da und ab dann fing es an zu rollen und dann habe ich mich knallhart damit auseinandergesetzt. Dann habe ich ein Buch von Andreas Lerck, kann ich auch sehr empfehlen, ein wundervolles Buch zum Thema Podcast, Podcast Kompass. How to Podcast ist es quasi und da ist relativ knapp und kurz und überschaubar, wunderbar zusammengefasst und absolut leicht verständlich, an was muss ich denken, wie muss ich das eigentlich machen und wie funktioniert das. Und da habe ich mich eingelesen, dann habe ich mir, ging auch relativ schnell, meinen Namen Sinnflimmern und Funkenflug überlegt, weil Sinnflimmern, das wusste ich ja schon, das ist so mein Wort für diese Suche nach, was will ich. Und den Funkenflug, naja, klar, wegen Worte sind wie Funken, mit der Macht ein Feuer zu werden. Und weil ich mit den Interviews ja Leute da draußen erreichen will und anzünden will. Also Sinnflimmern und Funkenflug, der Podcast für Inspiration und Mut zu Veränderung. Und besonders großartig war auch am Ende des Workshops, dass das Tonstudio Octoverse sich vorgestellt hat und eben auch nochmal erläutert hat, wie ja, so ein Sprecheralltag eben im Tonstudio auch abläuft und wie das mit Regieanweisungen ist. Und das ist natürlich auch ein sehr großartiger Kontakt, denn die Jungs von Octoverse schneiden mir meinen Podcast und hübschen den auf, wenn Patzer drin sind. Und ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Lars und Levin und all, die damit beschäftigt sind und ich mich immer drauf verlassen kann, dass es bestmöglich gemacht wird, auch wenn furchtbare Hallgeräusche im Hintergrund sind und jemand beim Interview auf dem Kuli rumklickert und was sonst schon alles war. Ja, ja, die Idee war da und dann musste noch ein Cover her. Oh Gott, wie schwer ich mich damit getan habe. Dann musste eine Musik her. Ja, und das im Nachhinein betrachtet ist es so, ja, dann habe ich das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ja, das waren viele einzelne Schritte, an die ich denken musste, aber es hat so einen Spaß gemacht. Also allein diesen Gedanken dann zu einem wirklichen Projekt werden zu lassen, das dann Formen annimmt und die Idee, welches Überthema habe ich, mit wem will ich sprechen, wo bekomme ich die Interviewpartner her, dann war ein weiteres großartiges Erlebnis LinkedIn. Ich hatte keine Ahnung von LinkedIn. Ich hatte mich in meiner Anwaltszeit immer geweigert, mir ein LinkedIn-Profil zu machen. Und jetzt bin ich so begeistert davon, welchen Austausch man bekommt. Also ein Hoch auf LinkedIn. Und jedes Mal, wenn ich mich vernetze, schaue ich mir auch an, was die Leute in ihrem Lebenslauf haben. Und jedes Mal, wenn ich jemanden finde, der so einen Bruch im Lebenslauf hat, dann weiß ich, okay, ein Kandidat für den Podcast. Und es war ja aber auch schwierig am Anfang. Ich hatte diese Idee ja nur in meinem Kopf. Den Podcast gab es ja 2 Monate lang nur in meinem Kopf und trotzdem musste ich ja zur Vorbereitung auch Interviews führen. Ich musste herausfinden, wie mache ich das? Riverside, mega Tool für Podcasts. Da bin ich total begeistert von. Und ja, dann hatte ich 2 Intros aufgenommen. Ich konnte mich nicht entscheiden, also habe ich 2 Versionen aufgenommen. Und wenn ich Leute nach Interviews gefragt habe, habe ich denen einfach diese Intros geschickt, damit man einfach schon mal weiß, worum es geht. Und ich muss wirklich sagen, ich war so gerührt, es hat niemand Nein gesagt. Alle hatten Lust mitzumachen Und alle waren begeistert von der Idee, ihre Geschichte zu erzählen und auch die Vorstellung, dass es da draußen vielleicht jemanden so begeistert, dass er sich eben auch traut, einen anderen Weg zu gehen. Und ich bin nach wie vor begeistert von dieser Idee und von diesem, dass es wahr geworden ist. Und das ist ja auch das Thema meines Podcasts. Wofür brennst du? Und ich brenne für diesen Podcast. Ich brenne für das Thema Sprechen und Sprecher. Ich hoffe, ich werde noch ganz viele großartige Interviews führen. Und ich freue mich jetzt schon auf jedes einzelne. Ja, und schön ist, dass durch diesen neuen Weg, den ich eingeschlagen habe und dieses Gefühl, genau richtig angekommen zu sein in der Sprecherbranche und mit meinem Podcast, dass ich insgesamt für mich einen Knoten gelöst hat. Dieses Gefühl, dass ich so rumeiere, was mein Selbstbild von meinem Berufsleben angeht und ich tatsächlich meinen Frieden auch mit der Juristerei machen konnte. Denn auch da hat sich was wundervoll Neues für mich ergeben. Und nach 20 Jahren Rechtsanwältin und Tätigkeit in Kanzleien habe ich jetzt einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Ich bin jetzt Justiziarin einer Hochschule und bin dort neu im Personalmanagement eingestiegen. Und das ist so ein schönes, neues, ganz anderes Feld, in das ich mich einfinden kann. Und wir sind eine Sagehochschule, soziale Arbeit, Gesundheit und Erziehung. Das heißt für mich Sinnhaftigkeit und Werte finde ich da 1:1 wieder und fühle mich damit 100% wohl. Durch den Bereich im Personalmanagement kann ich auch meinen Sinn für Zwischenmenschliches oder mein Bedürfnis nach Zwischenmenschlichkeit im Beruf wunderbar einbringen. Jetzt ist das Feld für mich noch ganz neu und frisch und ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber ich spüre, dass ich dort für meinen juristischen Teil meiner Seele eine neue Heimat gefunden habe, was sich einfach wundervoll zusammengefügt hat. Ja, und im Endeffekt kann ich sagen, genau so darf es auch laufen und es muss nicht immer der geradlinige Karriereweg sein. Es darf eben auch Abzweigungen geben oder verschiedene Puzzleteile, die sich zusammenfügen. Und das ist meine Story. Und das ist das, was sich für mich richtig anfühlt. Nach innen hören, schauen, was da brennt. Wo liegt die Sehnsucht? Wo liegen die Werte? Auch etwas, was ich in dem Coaching mit Christoph Vogel gelernt habe. Wo sind deine Werte? Und du brauchst ein Berufsumfeld, das zu deinen Werten passt. Sonst kannst du da auf Dauer auch einfach kein Glück finden. Und ja, es darf immer weitergehen. Man darf neue Ziele haben. Man darf von neuen Dingen inspiriert und angefixt sein und Lust haben, was auszuprobieren und, wie ich so gerne sage, neue Puzzleteile von sich selbst entdecken. Man weiß ja vielleicht noch gar nicht, was alles in einem steckt und was man auch kann und was dann später, wenn man zurückblickt, eben auch Teil des Lebens ist. Weiß ich ja jetzt noch gar nicht, auf was ich zurückblicke, wenn ich 80 bin, weil ich noch nicht weiß, was ich mit 70 mache. Finde, was dich glücklich macht, egal wie viele verschiedene Wege du einschlägst und was du alles ausprobieren willst. Es muss nämlich gar kein gerader Karriereweg sein. Warum auch? Man kann ja in Schlangenlinien gehen. Nein, in Schlangenlinien klingt vielleicht etwas falsch. Nein, mit Abzweigungen und dann ist da vielleicht mal eine Sackgasse und man geht zurück oder man läuft gegen eine Mauer und muss vielleicht mal drüber klettern. Ach, ich liebe Bildsprache. Ja, das ist auch so ein Ding von mir. Ich liebe Bildsprache. Ich versuche immer alles sehr treffend auszudrücken und in Bilder zu packen und ernte dafür manchmal Lob, manchmal Spott und oft Lache. Was schön ist. Ich bringe gerne andere zum Lachen. Ja, Bildsprache. Riesenthema. Großes Instrument. Visualisieren passt da auch sehr gut dazu. Ja, sich einfach immer vorstellen, was man sich wünscht. Jedenfalls bin ich so froh, dass ich das gemacht habe und freue mich natürlich, wenn es dann auch richtig losgeht mit Sprecheraufträgen. Ich habe so große Lust, wundervolle Bücher zu sprechen, Werbung, Voice-Over für Dokumentationen oder Imagefilme. Ich habe da so Bock drauf und ich frage mich manchmal, ach, hättest du nicht früher auf die Idee kommen können? Hättest du nicht schon ein paar Jahre früher das machen können und wärst jetzt vielleicht schon total gefestigt in dem Business und hättest schon Erfahrungen. Aber nein, das war mein Weg und der war genau so und es wird schon für was gut gewesen sein. Und ich bin vor allen Dingen jetzt so glücklich, diesen Podcast zu haben. Freue mich, dass es so viele Hörer gibt und mir so viele Rückmeldungen geben, wie toll sie auch dieses Thema finden. Und das zeigt mir, dass es genau richtig war, das zu machen. Und was so viel Freude macht, das muss man einfach weitermachen. Ich wünsche jedem da draußen, dass er was findet, was einem Freude macht, wo man Begeisterung und Lebensenergie rausziehen kann, weil darum geht's ja. Das Leben ist zu kurz für schlechte Laune. Das ist jetzt sehr plakativ, aber wir alle sollten was finden, was uns Freude bringt und uns Lebensenergie bringt. Und idealerweise tragen wir das auch nach draußen und zünden andere an. Und natürlich will ich auch beantworten, was sind meine 5? Kaffee. Ich sage immer als Beispiel, wenn ich meine Interviewpartner frage, was sind deine 5, sage ich immer, ja, bei mir ist es zum Beispiel Kaffee. Kaffee. Ich brauche wirklich Kaffee. Ich habe Kaffeetrinken erst angefangen, als ich Mutter geworden bin, weil diese erschlagende Müdigkeit nach einer schlaflosen Nacht und diesen Effekt, den Kaffee morgens macht, das war ein Aha-Erlebnis. Ich bin bekennend kaffeesüchtig. Und wie trinke ich meinen Kaffee? Ich trinke ihn als Espresso mit geschäumter Hafermilch, also Cappuccino mit Hafermilch. Morgens meinen allerersten Kaffee trinke ich aber schwarz, weil ich Intervallfasten mache und vor 8 nicht esse und deswegen auch noch keine Milch trinke und auch keine Hafermilch. Den ersten Kaffee, den trinke ich morgens schwarz und dann im Laufe des Tages werden es 4, 5 oder sogar 6 Cappuccini. Liebe Italiener. Also Kaffee. Dann Yoga. Ich habe eine Morgenroutine, die mein Leben wundervoll vervollkommnet hat. Ich brauche Yoga morgens. Ich stehe morgens auf und trinke tatsächlich als erstes kalten grünen Tee und mache dann Yoga. Das mache ich auch nicht mit einer App, sondern was ich da mache, habe ich in meinem Kopf. Das tut mir unheimlich gut und ich komme beweglich durch den Tag und frische Luft, kalte Luft. Ich muss morgens auch alles aufreißen und ich liebe es, gerade im Winter, wenn es morgens dunkel und kalt ist. Ich stehe um 5 auf, um meinen Tee zu trinken und mein Yoga zu machen. Bei klirrender, kalter Luft, das liebe ich. Also kalte Luft. Auch kaltes Wasser, das würde ich dann direkt, oh, dann habe ich schon 4, muss ich jetzt echt aufpassen. Kaltes Wasser, ich trinke gerne kaltes Wasser mit Eiswürfeln und auch ein bisschen Zitrone drin, aber auch dieses Klirren von Eiswürfeln im Glas und wenn ein Glas beschlägt, also kaltes Wasser unbedingt. Und als Kontrast würde ich dann jetzt vielleicht sagen, warme Socken, gerne diese gestrickten Socken, weil ich immer kalte Füße habe und ich schlafe auch immer mit dicken Socken. Es gibt, ich würde sagen, 2 bis 5 Tage im August jedes Jahr, da schlafe ich mal ohne Socken, ansonsten mit. Mir wurde mal gesagt, ich gehe schlafen wie manch einer zum Skifahren. Ja, ich muss mich warm einpacken zum Schlafen. Also kalte Luft, aber warm eingepackt. Dann morgens Yoga und Kaffee. Das sind so meine spontanen 5. Morgen wären es vielleicht wieder andere, aber die sind es heute.
Das war's für heute bei Sinnflimmern und Funkenflug. Ich danke dir fürs Zuhören. Na, ist der Funke übergesprungen? Vielleicht hat dich die Geschichte ja inspiriert, um deinem eigenen Sinnflimmern nachzugehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast und teile ihn mit Freunden, die ebenfalls einen Funken Inspiration und Mut zur Veränderung gebrauchen können. Besuche mich gerne auf sinnflimmern.de oder bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Sinnflimmern und Funkenflug. Deine Annika. Bleib neugierig und glaub an dich.